What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute ist Bernhard Fischer-Appelt, Gründer und CEO der Agenturgruppe Fischer-Appelt, mein Gast. Gemeinsam werfen wir einen Blick darauf, wie Narrative unseren Blick auf die Welt prägen und uns Deutungsräume eröffnen. Das Erzählen von Geschichten ist für Bernhard allerdings weit mehr als nur ein Instrument der Werbung. Es ist ein Weg, Perspektiven zu eröffnen und Veränderungen zu bewirken. Ja, und das können wir brauchen, denn wir befinden uns buchstäblich in einer Krise des Negativen. Aber wie können Marken dazu beitragen, dass Konsumenten ihre Realität nicht nur als eine des Untergangs wahrnehmen, sondern sich mit der positiven Seite des Erlebens auseinandersetzen? Apropos Erleben. Warum ist das Verständnis für das Erleben so zentral für effektive Werbung? Und können uns Versachlichung und Vernunft dabei helfen oder ist das ein Irrglaube? Ja, darüber klärt uns Bernhard gleich auf. Euch jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Lieber Bernhard, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat, kann man sagen. Ich habe immer gedacht, Mensch, Fischer-Appelt, Bernhard musst du unbedingt mal in diesem Podcast haben, weil du dich so viel mit Zukünften, Narrativen und Ähnlichem beschäftigt, lange geforscht hast zu unterschiedlichen Themen. Ja, und ich bin ganz glücklich, dass wir uns heute zur Zukunft der Agenturen miteinander austauschen. Herzlich willkommen.
Ja, Kim, toll. Ich freue mich auch, dass wir sprechen können heute in deinem faszinierenden Podcast und dass wir heute ein Stück gemeinsam Zukunft sein können.
Ja, ich hoffe das. Ich bin sehr gespannt und ich finde, wir haben in unserem Vorgespräch ein ganz wunderbares Thema. Es ist uns so ein bisschen zugefallen durch die Diskussion. Wir haben es ja so nicht geplant, als wir uns überlegten, worüber können wir sprechen, und dann hatten wir irgendwann ja diese Idee zu sagen, es könnte einfach um Wirklichkeit und Werbung gehen. Und was das genau bedeutet, das werden wir gleich nach und nach abschichten. Ich dachte nur, es wäre vorher vielleicht nett, wenn gleich eure Agenturgründung ja schon ein paar Jahre zurückliegt. Genauer gesagt 1986 hast du das gemeinsam mit deinem Bruder Andreas, die Fischer-Appelt-Agenturgruppe, damals war es doch keine Gruppe, eine Agentur, gegründet. Und ich finde es immer wahnsinnig spannend, die Geschichte hinter der Geschichte kennenzulernen. Und dachte, wenn du Lust hast, so tief zu graben, starten wir einfach mal mit der Frage, wie kam es zu Fischer-Appelt?
Ja, ich habe so eine typische Schülerzeitungskarriere. Wir hatten angefangen, Schülerzeitungen und Jugendmagazine zu machen und haben damit auch ein bisschen Geld verdient und konnten uns überlegen, als Steve Jobs den Macintosh eingeführt hat, 1984, und den für Desktop-Publishing sozusagen ausgebaut hat, dass wir damit besser publizieren konnten, und haben uns sehr früh einen Mac gekauft, nämlich 1986. Und dann haben wir gedacht, wir können noch mehr als Zeitschriften publizieren. Was machen wir für die Zukunft und was ist eigentlich wichtig? Und wir waren sehr umweltbewegt und umweltbegeistert. Und damals, die Wirklichkeit der 80er Jahre war, dass damals die Welt 5 vor 12 war und der Regenwald kurz vor der Abholzung stand. Und es war nicht der Klimawandel, aber es war auch, also das Wort war damals nicht so präsent, aber die Umweltkatastrophe war allgegenwärtig. Und die Kommunikation zu der Umweltkatastrophe war immer, dass man sie als Bedrohung beschrieben hat und den Leuten gesagt hat, wenn ihr nichts tut, dann stirbt die Welt, stirbt der Wald, stirbt und so weiter. Und wir haben gedacht, das muss man anders machen. Das kann nicht auf grauem Papier alles immer sein und so mit dem moralischen Zeigefinger, sondern man muss die Menschen anders kriegen, wenn sie mitmachen sollen. Und dann haben wir uns umfassend über Motivation Gedanken gemacht und haben so Kampagnen gemacht, die Bildungsarbeit beinhalteten an Schulen und die Informationsmedien hatten, und das Web war ja noch nicht da, aber die sozusagen sehr mehrkanalig waren. Und damit haben wir uns unser Studium finanziert. Und nach dem Studium wurde der grüne Punkt eingeführt in Deutschland, das duale System. Und da kamen dann große Werbekampagnen auf den Markt. Und wir haben nicht die nationale Kampagne gemacht, dafür waren wir noch zu grün hinter den Ohren, sondern wir haben die ganzen regionalen Einführungen gemacht, und die aber total seriell für sehr, sehr viele Regionen, Kreise, und haben im Prinzip uns immer wieder was Neues einfallen lassen. Und dann haben wir überlegt, wo gehört denn das hin? Ist das Werbung? Ist das PR? Ist das? Und wir haben uns erst auf Public Relations fokussiert und das so genannt, weil in dem Markt war es langweilig. Oder wir fanden, der war unspannend, und da haben wir gedacht, da ist die Gestaltungsmöglichkeit groß. Und die Werbung war damals schon beherrscht durch Springer und Jacobi und GK und später dann Jung von Matt, die Gründung. Das war so ein sehr, also da war schon das atomare Zeitalter schon angebrochen in dem Markt.
Ach schön, aber das finde ich eine tolle Historie. Ne? Heute erfinden sich ja viele über das Thema Nachhaltigkeit und integrieren das so langsam in ihre DNA. Und so wie du es jetzt eben auch erzählt hast, war das sozusagen einer der Anfänge und der Fokus ja PR fast eher aus taktischen Gründen, ne? Weil, wie du gerade sagst, oder unternehmensstrategisch klug gewählt, dass dieser Bereich etwas farbloser war als der andere, um zu sagen, da kann man gleich den größeren Unterschied machen. Weil so wie du es skizziert hast, habt ihr einfach mit gut gemachter Kampagnenarbeit begonnen. Mhm. So kann man das ja sagen.
Ja, also unsere erste Angestellte war schon eine Designerin, weil das war natürlich was wir nicht so, wir kommen ja beide aus Wirtschaftswissenschaften und auch aus dem Inhalt. Wir sind immer sehr inhaltliche Leute gewesen und da war das dann wichtig, dass wir die Art-Komponente ergänzen. Und dann hat sich das immer stärker entwickelt. Gleich am Anfang sind wir irgendwann mal vor dem Konkurs gestanden, hatten wir 30 Leute. Und das DSD war einmal kurz vor der Pleite, sodass alle Aufträge oder viele davon, die Hälfte unserer Aufträge weg waren. Und dann haben wir gesagt, wir wollen uns nicht nur auf Nachhaltigkeit konzentrieren oder Umweltkommunikation, sondern wollen das breit angehen. Und von da an, das war erstmal so ein Schritt rückwärts so für uns, war ein bisschen hart, das zu verdauen, aber dann ging es los und wir haben viele neue Kunden gekriegt und haben uns weiterentwickelt. Und die Agentur, so wie sie jetzt ist, die ist seit vielleicht der Jahrtausendwende, seit 2000 ist die ungefähr so aufgestellt, wie sie jetzt ist, mit vielen Kanälen und auf vielen Füßen und auch mit einem Anspruch in der klassischen Werbung und mit noch einem anderen Anspruch in Kreation und im Digitalen. Das hat sich dann nach dieser Zeit so entwickelt.
Habt ihr denn zwischendurch, also ihr seid ja dann von diesen ursprünglich 30 Mitarbeitenden, seid ihr wahnsinnig gewachsen in unterschiedliche Felder, habt ihr euch weiterentwickelt, wie du gerade sagst. War das am Anfang sehr viel Make und später dann Buy oder war das von Anfang an eine ausgewogene Mischung? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, wir haben auch schnell gesehen, dass man nicht alles selber machen und entwickeln kann. Wir haben uns auch an anderen Standorten in München an einer Agentur beteiligt und dann haben wir gemerkt, das ist ganz gut, so Teaming up und mit anderen und dann haben wir das ganz systematisch betrieben. Am spektakulärsten war, dass wir, als wir damals Herrn Zetsche von dem Daimler CEO, dem haben wir eine Agentur abgekauft. Der hatte nämlich noch von Schrempf die Daimler Chrysler TV Media und damals trennte man sich wieder von Chrysler und sie haben sozusagen Chrysler-Anteile verkauft und nebenbei dann noch vieles andere losgeworden, unter anderem diese kleine TV-Firma mit 100 Leuten und die durften wir dann übernehmen, worauf wir sehr stolz waren, weil wir haben ja mit so einem Großkonzern verhandelt und deren Struktur übernommen und das hat aber uns riesig Spaß gemacht und das hat ein im Grunde bis heute anhaltendes gutes Verhältnis mit dieser Marke auch begründet und wir hatten da und haben eine gute Zusammenarbeit und das hat uns auch ein Stück geprägt sozusagen dieses Angebot, weil da ging es dann darum, aus Unternehmensfernsehen Bewegtbildproduktion zu machen und das Thema Contentfilm haben wir deswegen schon sehr lange drin, aber wir haben dann, das war ja deine Frage, auch weitere Agenturen noch gekauft, zuletzt die Philipp und Kointje Kreativagentur und die jetzt gerade 25 Jahre alt geworden ist und sind sozusagen seit 4-5 Jahren mit denen zusammen und das ist auch eine schöne Geschichte für uns.
Absolut, ja. Also insofern ja wahrscheinlich schon eine Mischung aus hier und da Make, einer Weiterentwicklung durch Bestandskunden, durch neue Anforderungen, durch Kompetenzausbau und dann aber eben auch, um in ganz neue Bereiche zu springen. Ich glaube, Krieger des Lichts gehört auch, ne? Oder gehört dazu, Digitalagentur, Philipp und Kointje, die immer mal wieder solche Themen dann auch hinzugekauft oder mit integriert.
Ja, das, was du sagst mit dem Make, gilt natürlich auch für die man dazu nimmt. Fork zum Beispiel, die Digitalagentur, unsere, die gehört sozusagen zu den, die sind auch schon über 25 Jahre alt, sind also an den Anfängen des Webs entstanden. Und was auch sehr lustig ist, ist, dass die Leute, die digital unterwegs sind, sich per se natürlich immer besonders modern geben und sehr stark avantgardistisch unterwegs sind, aber auch die haben eine lange Geschichte und schon vieles überwinden müssen. und neu erfinden müssen. Dann kam irgendwann 2007 Social Media auf, jetzt künstliche Intelligenz, und in dem Markt ist stete Bewegung drin und der auch immer die eigene Identität grundsätzlich herausfordert, weil eine Digitalagentur nach künstlicher Intelligenz ist, kann man vielleicht eigentlich gar nicht mehr Digitalagentur nennen.
Ja, ist auf jeden Fall eine andere Agentur, ne? Wie so viele andere Agenturen auch, ja.
Ja, und digital ist sozusagen wie das Wasser zum Essen oder so. Das ist so ein Everywhere, wie der Asphalt auf der Straße oder so. Ist also überall. Und deswegen muss man stetig auch noch weiterentwickeln, neu erfinden und selber intern was tun, um sich da voranzudenken.
Schön, vielen lieben Dank für den kurzen Ausflug zumindest. Also ich habe einiges Neues gelernt über euch, das war mir nicht bewusst. Der grüne Punkt ist auf jeden Fall hängen geblieben, so als Startjob. Das ist eine schöne Geschichte, die ihr da habt. Wir haben ja, das habe ich ja eben bei der Einleitung schon ganz kurz gesagt, nur wir haben eine ganz spannende Mischung aus den Aspekten Wirklichkeit und Werbung. Und wir kamen in unserem letzten Gespräch ja so ein bisschen über das Thema der multiplen Krisen, der Wahrnehmung der jetzigen Situation, dem Gefühl, du hast ja eben Social Media auch angesprochen, ich glaube, in einen sehr großen Anteil an vielem der Wahrnehmung trägt Social Media auch dazu bei. Was würdest du sagen, gerade so mit Blick Wirklichkeit und Werbung, wie beeinflussen die aktuellen Affekte der Zeit, eben wie Wut und Besorgnis, die Wahrnehmung von Werbung in unserer Gesellschaft? Oder wie siehst du gerade auch die aktuelle Wahrnehmung der Gesellschaft? Da können wir vielleicht, um es langsam abzuschichten, damit mal anfangen.
Ja, wir sind ja jetzt gerade in der Zeit der Demonstrationen für Demokratie als Reaktion auf das, was überlegt worden ist über Remigration und andere sozusagen post- oder präfaschistische Gedanken, die da unterwegs sind. Und jetzt gibt's gerade diese große Welle, Bürgerwelle, die größte Demonstrationswelle seit langem. Und im Grunde ist das ja in einer doch im Moment verunsicherten Welt eine auch Empörungsreaktion. Das beruht auf einer Rationale natürlich. Wir finden Demokratie vernünftig, aber es ist keine Vernunftreaktion, sondern eine Empörung auch darüber, was passiert ist. Und man muss sagen, dass das Emotionale einen mobilisiert, das Erleben einen mobilisiert und auch triggert, um etwas zu tun, und sei es zu demonstrieren oder auch vielleicht danach mehr zu tun, zu wählen oder wo mitzumachen. Und das Emotionale, dieses Erleben, das ist natürlich wirklich ein Ausgangspunkt für Veränderung. Viele glauben ja, dass Veränderung vernünftig ist oder durch Vernunft entsteht, durch Überlegungen zwischen Alternativen, aber man kann das nicht so gut voneinander trennen, das Erleben von der Vernunft, weil das so aufeinander folgt sozusagen, aber oder miteinander in Zusammenhang hängt. Aber wer das auslässt, das Erleben, der unterschätzt die Möglichkeit der Transformation, weil das ist das eigentlich Entscheidende, nicht, dass wir mal mehr als sonst bewegt sind oder intensiver als sonst etwas erlebt haben, und das veranlasst uns dazu zu handeln. Und das gilt natürlich für den Konsum genauso, in dem die Werbung unterwegs ist.
Glaubst du, dass wir, du hast eben das Wort Vernunft genutzt, Rationale, dass wir diesen beiden Aspekten ja zu viel Macht zuschreiben oder ihnen zu viel zutrauen? Weil häufig denkt man ja nur, man müsste es den Menschen ja nur erklären. Es ist ja alles vernünftig darlegbar, warum die Dinge die bessere Wahl sind, als beispielsweise eben auch, wie du es eben gesagt hast, diese populistischeren Sichtweisen, Parteien und all das. Kann die Vernunft das? Oder reicht sie aus?
Wir sind ja so das Land der Vernunft. Wir sind oder ein Land der Vernunft. Da gibt es auch andere. Man würde das vielleicht von Russland nicht unbedingt behaupten, dass es zuerst um Vernunft geht. Oder man würde auch am arabischen Golf vielleicht nicht das als den Brennpunkt der Vernunft sehen, sondern auch als Stärke gesagt sind ja besonders Menschen, die dort sind, eher auch von vornherein darauf aus, einen von der Erlebbarkeit her zu beurteilen oder einen emotional zu sehen, vielleicht als Mensch zu empfinden oder erstmal zu gucken, wer ist das überhaupt, wie fühlt er sich an, und nicht gleich zu gucken, wie ist der Lebenslauf und was ist sozusagen was bringt er so mit. Also wir sind sehr vernünftig erzogen. Das hat ja große Vorteile und ist auch sehr plausibel. Aber oft wird die Kraft der Vernunft auch unterschätzt, also überschätzt. Die Kraft der Vernunft, der sind wir sozusagen, im Moment sind wir mit Vernunft hilflos, weil da so viel passiert, worüber wir uns wundern. Wie sollen wir vernünftig umgehen mit diesen Kriegserlebnissen, mit den Eindrücken von Terror, mit den Erfahrungen von faschistischen Gedanken, die plötzlich wieder hochkommen, von solchen Erschütterungen? Was sollen wir das einordnen? Müssen wir das erstmal erleben? Und diese Eindrücke, die zwingen uns manchmal auch dazu, auf bestimmte Lösungen zu gucken. Also auf Terror kann man nur mit Kraft reagieren und nicht mit, also es gibt da sozusagen nur einen Weg, darauf zu reagieren. Und deswegen zwingt ein das Erleben geradezu oft zu bestimmten Lösungen. Die Vernunft ist dann gelegentlich machtlos. Und deswegen müssen wir mal ein bisschen vernünftiger überlegen, wie eigentlich Erleben funktioniert und wie Erleben stattfindet und wie wir das auch triggern können. Wir sind ja als Werber Experten davon, das Erleben zu bearbeiten, sagen wir mal so.
Und wenn du Erleben sagst, bleiben wir mal bei dem Beispiel, was wir jetzt gerade hatten, das Stichwort Demokratie. Die Vernunftseite, würde ich sagen, kann man schnell nachvollziehen, ne? Also eine Demokratie ist ein gutes System, in dem man hoffentlich einigermaßen gut regiert wird. Jetzt haben wir das Erleben dagegen gestellt. Also welche Art von Erleben hätten wir beispielsweise bei dem Thema, was du jetzt eben gerade gestriffen hast, die Demonstrationen auf den Straßen? Also ist es dann schon dieses gemeinsam auf die Straße gehen, das Gefühl erleben, wie es ist, mit Gleichgesinnten für ein wichtiges Thema einzustehen?
Ja, das ist natürlich ein Erlebnis von Gemeinschaft, was zentral ist und auch gerade die Demokratie mal zu erleben als etwas Positives, als etwas, was uns stärkt, auch als etwas Besonderes und so eine Art intensives Erleben von Demokratie zu haben, was nicht nur durch Diskurs geprägt ist, durch irgendwelche Konflikte und Kompromisse und so, sondern auch mal so durch das Erleben von Identität. Das ist natürlich total wichtig. Und das ist auch in der Argumentation pro Demokratie wichtig. Es geht natürlich immer darum, dass man eher das Erleben der Menschen erreicht, auch im positiven Sinne und nicht nur solche, also ideologischen Systeme propagiert oder zu Überlegungen kommt, die überzeugend sein sollen. Man kann natürlich davon überzeugen, dass die Mehrheit, und eine gewählte Mehrheit ein hohes Maß an Legitimität hat und dass das eigentlich vernünftiger ist, eine Mehrheit zu suchen als andere Machtformen, als dass jemand durch Geburt mächtig ist oder durch Reichtum oder so. Und das hat sich bewährt. Das ist genauso wie der Markt sich bewährt hat als Mechanismus, als vernünftiger Mechanismus, Angebot und Nachfrage. Es gibt kein anderes wirtschaftliches, selbst die böseste Diktatur verwendet mittlerweile den Kapitalismus als Wirtschaftssystem. Das hat sich wohl irgendwie bewährt, aber Das löst ja noch nicht die Überlegung, dass sowas vernünftig ist, die löst ja nicht aus, dass wir das auch lieben oder gut finden oder, wenn es heiß wird, dahinter stehen und uns identifizieren, sondern das kann auch Verunsicherung auslösen. Wenn die Zeiten unsicher erscheinen, dann zählt das zuerst, dann zählt das Erleben zuerst.
Du hast eben ja auch schon den Bogen zur Werbung geschlagen, ne? Um zu sagen, da spielen wir eben auch eine ganz wichtige Rolle mit unserem Blick auf Situationen, auf gesellschaftliche Entwicklung, auf Bedürfnisse, auf Ängste, auf all das. Unsere Arbeit ist eine Arbeit mit Emotionen ganz stark. Jetzt könnte man denken, na ja, bei dem, was wir so tun, jetzt denke ich mal an Out of Home, an Bewegtbild, an Social Media. Das hat ja erstmal nichts mit Erleben zu tun. Das hat ja mit Konsumieren von Informationen oder eben, nennen wir es mal, Assets zu tun, kreativer Assets. Wie würdest du sagen, wo findet das Erlebnis selbst in der Werbung statt, wenn wir jetzt nicht vom Erlebnis am Point of Sale sozusagen sprechen?
Also wenn ich das Erlebnis erstmal nicht auf den Konsum beziehe, sondern zum Beispiel auf eine Demokratiekampagne, dann kann ich ja so eine Kampagne machen, so Plakate machen gegen Nazis oder so identitätsbestätigende Motive. Ja, ich kann sagen, Liberté, Egalité gegen AfD oder so ähnlich, ja, oder irgendwas, was gegen Nazis ist. Und diese Werbung, die stärkt natürlich, ist für diejenigen erlebbar und identitätsstiftend, die so denken. Für die anderen ist es auch gut, weil die können sich dagegen abgrenzen. Das stärkt also sozusagen die Gegenseite, wenn man so will, weil es sozusagen den Spalt zwischen diesen Identitäten irgendwie stärkt. Und das Erlebnis ist dann das Erlebnis solcher, aus meiner Sicht, solcher, oder wenn ich Leuten die Demokratie erkläre und sage, die Demokratie ist doch besser und hat sich bewährt und so, und wenn ich das irgendwie bewähre, ja, 50 Jahre Grundgesetz und sowas, dann bestärke ich solche Identitäten. Aber das landet bei den Menschen, die eigentlich AfD wählen, nicht im Erlebensraum. Und wenn dann nur auf eine ungewollte Weise. Mhm. Ich kann aber deren Erleben anders beeinflussen, wenn ich zum Beispiel auf ein Plakat oder wenn sich jemand Prominentes abbildet mit seinem Reisepass und sagt, dass man nach Mallorca nur noch mit dem Pass kann, das wäre die eine Variante, das will die AfD. Oder wenn ich selber sage, den wollen sie mir wegnehmen, weil die AfD will mir ja diesen Pass, den roten Pass, das ist ja der Pass der Europäischen Union, ich habe ja einen europäischen Pass und gleichzeitig einen deutschen Pass, den wollen sie mir wegnehmen, dann wird es bei vielen Menschen emotionaler, weil es gibt in Deutschland über 10 Millionen Menschen, die keinen Reisepass hatten, Deutsche, die keinen Reisepass hatten, weil sie nicht reisen durften in weiten Teilen ihres Lebens. Und ich glaube nicht, dass die sich gerne ihren Reisepass wegnehmen. Die haben vielleicht noch nicht erlebt, was das bedeuten würde, wenn man ihnen den Pass wegnimmt. Und was ich jetzt sagen will, ist, das Erleben zu triggern an der Stelle, wo es um mich selbst geht, wo es bei mir so Zingo macht, ja, wo es bei mir an meinen Punkt geht und wo ich mich dann, sagen wir mal, öffne für eine neue Haltung und überlege, ach, das wollen die? Wollen die das wirklich? Ja, ein Austritt aus der Europäischen Union sowie Großbritannien bedeutet halt, dass es wieder Pässe gibt. Warum alles in der Welt? Wir haben im Moment den wertvollsten Reisepass der Welt. Ja, wir können überall hinreisen ohne Visum, so ungefähr. Warum sollten wir sowas aufgeben? Das ist halt, sagen wir mal, jetzt zwischen Wirklichkeit und Erlebnis vielleicht ein werblicher Ansatz. Aber mal abstrakter gesprochen, wenn es uns Konsumgüter geht oder so, dann wissen wir ja auch, wie man Erleben organisiert und wie man das Erleben so öffnet für etwas. Also ich kann das Erleben im Produkt, wenn ich jetzt einen KitKat breche und auf die Art und Weise, wie ich das breche, das zum Erlebnis machen im Produkt selbst. Ich kann die ganze Kategorie zum Erlebnis machen, sagen wir mal diesen Snack oder das kann ich als Mahlzeit branden oder als eine Süßigkeit oder als so ein Genuss abends oder sowas. Das kennen wir eigentlich ganz genau, diese Szenen, die es uns ermöglichen, innerhalb der Szene einen neuen Impuls zu setzen sozusagen. Und der geht zuerst natürlich durchs Erleben und dann muss der auch ein bisschen von Sinn machen. Und damit kennen wir uns gut aus. Und das ist eine Kraft, die kann man natürlich unterschiedlich einsetzen. Die Kraft kann man böse einsetzen, um zu manipulieren, um irgendwie was Schlechtes zu machen. Man kann die Kraft auch einsetzen, um Sinn zu stiften oder was Gutes zu machen, was einen Erfolg auszulösen oder für Wachstum zu sorgen und Produkte zum Erfolg zu führen und Marken und Unternehmen erfolgreich zu machen, was in meinen Augen eine gute Sache ist. Ja, wenn mehr Elektroautos verkauft werden und eine Marke dadurch erfolgreich wird, wenn sie sportlichen Fahrstil propagiert und dadurch erfolgreich wird oder wenn sie Elektrofahrräder zum Erlebnis werden lässt oder so ähnlich. Das sind ja Sachen, die unsere Wirtschaft anstiften und dafür sind wir da. Und wenn wir den Unterschied machen können, das Erleben zu öffnen für was Neues, dann haben wir unseren Job gut gemacht.
Ich finde auch ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, die eine der ersten Kampagnen sozusagen ziemlich explizit auch gegen die AfD oder um aufzuzeigen, was es bedeutet, in der Konsequenz die AfD zu wählen, fand ich ganz schön. Und es fällt mir ein, wo du jetzt das Stichwort Erleben und letztlich ja auch eine Andockfähigkeit an persönliche, vielleicht auch Schicksale oder auch das eigene Erleben, an das man erinnert wird, ne, dadurch oder dass man sich hier und da vielleicht auch ertappt fühlt und denkt, ah ja, genau, stimmt, das könnte auch mich treffen, war diese Kampagne, wo man einzelne Menschen gesehen hat, die dann so mit eigenen Zitaten da standen, die gesagt haben, eigentlich wollte ich ja nur die Regierung ein bisschen wachrütteln, aber jetzt habe ich noch nicht mal mehr Mindestlohn. Ne? Und das waren dann immer diese, dieses eigentlich wollte ich ja nur das, aber jetzt habe ich die Quittung und hätte, also ich sag mal, vernunftsweise hätte man die Kampagne so gestaltet, man hätte das Wahlprogramm der AfD abgedruckt, wie damals das FDP-Programm. Das wäre der vernünftige Ansatz gewesen. Sagen, guck mal, könnt ihr alles nachlesen. Der Erlebnisansatz, so wie ich dich jetzt auch verstehe, ist ja eher diese Art der Mechanik, ne? So, oh Gott, das habe ich gar nicht gewusst und jetzt hänge ich da drin und alle, die das sehen, sagen, ja, genau. Mhm. Ist es das, was du, worauf du hinaus willst, was du meinst damit?
Ja, das ist das. Also ich meine damit weniger sozusagen eine spezielle Art genau zu die Werbeanzeige, obwohl ich es eben als Beispiel auch verwendet habe. Du hast auch ein gutes Beispiel gebracht. Ob nun eine Anzeige konkret das Erleben triggert oder nicht, das kann man, glaube ich, das ist dann eine Wissenschaft für sich, das zu beurteilen. Aber ich meine, da ist ein theoretisches Learning auch drin, also so eine abstrakte neue Idee dabei, wenn man sich über das Erleben Gedanken macht. Und man lernt auch stetig dazu. Zum Beispiel triggert die AfD sehr stark Verunsicherung, indem sie da permanent Leute was posten, die das alles zu Verunsicherung führt. Das ist gezieltes Schüren von Verunsicherung. Ich habe heute in Eppendorfer Thread, in hier dem lokalen Thread, so ein Ding gesehen, über die Rente. Da postet jemand, der natürlich selbst verunsichert ist oder die selbst verunsichert ist wegen der Rente, wegen ihrer eigenen Rente, postet sie dann, dass man sonst wie viel da einbezahlt und nur so viel rauskriegt. Und die Berechnung ist ein Hoax. Die Berechnung ist Blödsinn. Und außerdem kann man es so nicht vergleichen. Es ist aber so, das teilen dann alle aus Verunsicherung und sagen, ach, ist das wirklich so? Und das führt zu Verunsicherung. Und das triggert praktisch das triggert ein bestimmtes politisches Erleben, nämlich, dass diese Welt unsicher geworden ist und dass die Rente unsicher ist. Und was das bedeutet, wissen wir genau, nämlich, dass die Wahl nach rechts schwenkt. Und das ist sozusagen dieses Triggern vom Erleben, das ist im Negativen bei denen, aber wie gesagt, es gibt auch die Gegenseite, es gibt auch positives Erleben oder sagen wir mal, man kann auf allen Seiten das einsetzen und man muss nicht nur Negative Campaigning machen. Und das ist, da lernt man Spannendes im Moment, weil sich das Erleben nicht nur am Produkt selbst so sehr abspielt, sondern eher in der Szene, sagen wir mal so, in der Welt draußen. Und dass man so ein bisschen mehr mit Worldbuilding unterwegs ist, dass man versucht, die Welt des Erlebens, also die Wirklichkeit zu verstehen als Marke. Was bin ich als Bier im Fußballstadion? Ja, oder was bin ich als Turnschuh im Berghain oder so ähnlich? Oder warum macht Louis Vuitton, warum nutzen sie Pharrell Williams für eine Modenschau? Warum ausgerechnet Black Street Art für eine Luxury Label? Und warum triggert das, was triggert das? Und das triggert natürlich neues Erleben und das schafft, das definiert den Luxus um. Und wenn man das macht, dann geht's nicht nur darum, dass man schnallt, dass Pharrell Williams ein Testimonial ist oder irgendwie seine Musik cool ist oder der da Millionen erreicht oder so, sondern dann muss man schon auch eine Idee von Luxus entwickeln oder so, wie der sich entwickeln könnte in Zukunft und von wo Einflüsse herkommen und so. Und das, also sozusagen die Landschaft zu beherrschen, diese Welt drumherum zu beherrschen, das ist viel entscheidender. Nicht? Wenn Mercedes sagt, sie machen Modern Luxury, dann ist es wahnsinnig schwer für so eine Marke tatsächlich nicht, die sind ein Unternehmen, was die Technologie beherrscht. In der S-Klasse ist die am besten anwendbare Technik, das ist das beste Auto der Welt sozusagen, von dem, wie es funktioniert, immer gewesen, was für eine Menge Menschen verfügbar ist und nicht nur für drei Leute. Und dann, aber jetzt müssen sie sich plötzlich mit so einer Erlebniswelt auskennen oder sie beeinflussen und sie prägen. Und das ist halt etwas, was Marketeers irgendwie, wo sie über sich hinauswachsen müssen ein bisschen.
Ist das möglicherweise auch der Hintergrund, es fällt mir ein, wo du jetzt auch so Luxus und die generelle, auch kulturelle Landschaft beschreibst, weshalb möglicherweise so viele, ja, Kulturfokusagenturen gerade entstehen, die sich gerade dieses Thema auch sehr zu eigen machen. Mhm. Dieses verstehe die Communities, verstehe die Werte, nach denen sie sozusagen auch zueinander finden, gestalte diese Community mit als Marke, also sei Teil davon.
Ja, diese Community-Fokussierung ist noch so was ganz Spezielles, vor allem bei den jüngeren Communities. Da geht es ja sehr häufig darum, dass man versucht, die sehr spezifisch jüngere Communities zu verstehen und an diesen mitzuwirken oder irgendwie Teil davon zu werden, weil man merkt, dass die sehr stark oder fast nur noch in solchen Welten unterwegs sind. Aber eigentlich taugt der Community-Gedanke auch für ältere Zielgruppen oder für andere, für sozusagen alle. Nur ist es da halt stärker eine Denkweise als ein Medium oder so, als ein Ort, wo man unterwegs ist, sondern ist so eine Art und Weise, über Kommunikation zu denken und über Resonanz zu denken. Wie resoniere ich mit meiner Botschaft als in einer Identifikationswelt oder so? Wie gesagt, was macht das Bier im Fußballstadion unter denen, die dort ein Sportereignis feiern? Oder was macht, was resoniert im Handball, in einer Handballbegegnung oder in so einer wunderbaren Frauenfußball-Weltmeisterschaft? Oder was ist da, wie ist da so die Schwingung? Und welche Stimmung ist dort? Was ist da eigentlich für eine Atmosphäre sozusagen? Welcher Vibe ist dort? Und das, den Vibe irgendwie auf dem Vibe dabei zu sein, das ist dann für eine Marke interessant. Und das geht überhaupt nicht, indem man sich selbst oder nicht so stark, indem man sich selbst immer, also die Welt von sich selbst aussieht, von der Marke aus. Also das Bier im Fußballstadion ist herzlich unwichtig. Und das Bier in der Kneipe ist nicht so unwichtig, aber immer noch nicht das Wichtigste, zumindest die Biermarke. Und wenn man das sozusagen vom Verhältnis richtig sieht, dann kann man total souverän aufspielen. Dann kann man richtig cool, dann muss man halt nicht an der falschen Stelle über die Schaumkrone und die Farbe nachdenken, sondern halt über das, was man macht, nämlich diese Beschleunigung, die Intensivierung zu sein. Und wenn ich mich selbst als Intensifier sehe, dann kann ich natürlich ganz locker damit umgehen irgendwie. Und dann habe ich ein ganzes Feld, was ich bespielen kann. Der eine macht einen Regenwald und der andere, ja, also das kennst du besser als ich.
Und sag mal, jetzt hast du gerade Bier gesagt und auch gesagt, naja, das Bier in der Kneipe ist zwar irgendwie noch okay, aber natürlich auch noch nicht das Erlebnis, was man sich eigentlich wünscht. Jetzt denke ich mal an eine Kampagne auch aus dem eigenen Haus oder eine Marke Astra. Da fällt mir immer, es ist ja wirklich eine sehr auch bildgewaltige Kampagne schon immer gewesen. Da stehen so zwei Menschen mit ja ziemlich voluminösen Bäuchen an dem Maschendrahtzaun und da steht dann einfach drauf Sixpack, ne, weil die sozusagen, oder ich glaube ein bisschen mehr, aber so das, was bei mir hängen geblieben ist, ist Sixpack. Und jeder weiß sofort, was gemeint ist. Ne? Und ist das so die Art, wo du sagst, also es ist jetzt nicht zwangsläufig eine Produktkommunikation, sondern es ist eher eine Kommunikation in diesem Erlebnisraum, die sofort an was anschließt, was man versteht, was man interpretieren kann, was ja in dem Fall natürlich sehr lustig ist. Also sind das so diese Arten von Dingen, an die du denkst?
Ja, also natürlich, das deswegen auch die Kunst und die Schwierigkeit an unserem Job ist ja, dass wir eigentlich das zuerst von da aus sehen. Nämlich wir wollen ein Motiv machen, was lustig ist, was Leichtigkeit hat, was wirksam ist und was so einen Schwung hat und was auch irgendwie formatiert ist. Und das muss man zuerst mal für sich selbst da lassen. Die Kreation hat erstmal ihren eigenen Wirkungsraum oder das Erlebnis, was sie selbst schafft. Und das zu mobilisieren, das ist erstmal eine Kunst für sich, sagen wir mal so. Dass das dann noch strategisch passt oder erklärbar ist, das ist die zweite Sache, erzeugt aber eine zusätzliche Kraft. Und da würde ich mal sagen, bei der Astra-Kampagne, das ist natürlich eine ganz klar narrative Strategie, die dort gefahren wird. Nämlich, das ist das Getränk der Rebellion sozusagen, in einem Stadtteil der Rebellion in St. Pauli. Und weil das sozusagen für ein bisschen so Großstadtrebellen ist, das Bier, heißt der Claim was dagegen. Das ist also so richtig schön konstruiert. Man hat ein Narrativ gebaut, was als Muster in der Gesellschaft schon da ist. St. Pauli gibt schon oder auch diese ganze Hamburg-Wahrnehmung und das in Claim zu überführen, der so ein Erlebnis triggert. Das ist dann die Kunst der Kommunikation. Das wird dann natürlich was anderes, wenn das St. Pauli-Narrativ oder das Hamburg-Narrativ oder das Astra-Narrativ, das was dagegen, in München verkauft wird oder woanders in der Republik. Dann muss man diesen Plot anders denken, weil da die Erwartung der Menschen eine andere ist. Man kann da nicht genau das Gleiche machen, aber man kann in dem Muster das auch aktivieren. Und das ist sozusagen, das ist das Handwerk, was wir haben, das sozusagen richtig gut durchzudeklinieren. Das muss strategisch sitzen, es muss mit dem Erlebnis gedacht sein, sozusagen affektiv irgendwas Unmittelbares auslösen und narrativ gedacht, es muss Sinn machen. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht übererklärt, aber so dafür ist die Astra-Werbung ein gutes Beispiel.
Ja, absolut. Und das hilft ja auch, sich über diese narrative Erzählung, ne, die ja schon an sich Erlebnis dann in der Konsequenz eigentlich hat, ne, und das dann ausdrückt. Du bist ja auch, wie soll ich sagen, du hast dich ja intensiv mit Narrativen beschäftigt. Das ist ja auch, weiß gar nicht, irgendwann kam das auf, wie so viele Themen irgendwann einfach da sind. Du hast vorhin gesagt, Social Media gab es, glaube ich, seit 2006, seit 2007. Und irgendwann gab es dieses Wort Narrativ. Was ich wirklich interessant finde, weil es ja so wie toxische Beziehung, dieses Wort gibt es ja auch erst seit ein paar Jahren oder weiß ich gar nicht, die, ja genau, also toxische Beziehung, lassen wir das damit mal. Und so ist das Narrativwort ja auch in unsere Welt gekommen, obwohl wir ja schon lange nach diesen Prinzipien arbeiten. Wie ist das zu dir gekommen, das Wort? Also wann hast du dich so mit Narrativen intensiver beschäftigt?
Also ich habe gerade so in quasi historischen Unterlagen oder älteren Unterlagen gefunden und habe gemerkt, dass das bei uns schon immer mal so vorgekommen ist. Aber ich hatte ja meine Zeit, wo ich nach Amerika gegangen bin und an der Uni war in Harvard. Und ich hatte mir dann so im Weatherhead Institute eine Diskussion angehört. Und ich hatte da zwei Professoren dabei und ich wollte eigentlich bei dem einen mehr machen. Und dann war es aber so eine Professorin, die mich total gekriegt hat, weil sie über... im Grunde Narrative, das ging um Narrative und die hat so eine Sichtweise auf Technologie und auf technologische Zukünfte und wie die gesellschaftlich verarbeitet werden, und das hat mich sehr fasziniert und das war eben auch eine narrative Expertin und dann habe ich mich damit sehr systematisch beschäftigt, da haben viele Leute dazu publiziert, das ist jetzt kein neues Thema, aber es ist quasi eine abgehangene Idee in den Sozialwissenschaften, die relativ reif ist. Und Narrativ ist aber auch ein Modewort, das viele verwenden, um irgendwie klug zu klingen oder so. Das ist auch fein, dass es sozusagen unterschiedliche Möglichkeiten gibt, darüber zu reden. Ist auf jeden Fall auch ein Modewort, aber es steckt auch ein ernster Gedanke dahinter. Der Gedanke ist quasi, es gibt ein Argument, und wenn ich kann jetzt für in der Energiepolitik irgendwie argumentieren, dann sage ich, Gas ist eine Übergangstechnologie. Und um zu begründen, dass Gas nicht so schlimm ist, also nicht so schlimm wie Kohle und wie Öl, aber auch nicht gut ist. Ja, wenn ich was nicht so Gutes begründen muss, verwende ich das Begriff Übergangstechnologie. Und wenn jetzt der Begriff neu ist, dann ist der ein Frame. Ich versuche also durch ein Frame, durch so ein geflügeltes Wort, versuche ich ein bisschen Deutungshoheit zu gewinnen und so Sinnstiftungen zu machen. Und wenn jetzt alle über Übergangstechnologie reden, dann kann das zum Narrativ werden. Wenn alle schon einen bestimmten Sinn damit verbinden und wenn man gar nicht weiterreden muss, weil alle schon verstanden, also weil alle das schon, so wenn es ein Muster geworden ist. Und das ist bei Übergangstechnologie der Fall, dass wenn man darauf achtet, das begegnet einem ständig überall. Bei Kernenergie, da hat mal der Oettinger gesagt, Kernenergie ist eine Übergangstechnologie zwischen fossilen Energien und regenerativen. Und dann wird das Gas so benannt und dann werden noch ganz viel, in der Corona-Welt gab es auch eine Übergangstechnologie. Und dann, das ist sozusagen der Versuch, Sinndeutung, Sinn zu stiften, nicht? Und Sinn lebt von Mustern, weil wir alle nicht ständig Sinn neu konstruieren können, sondern darauf angewiesen sind, was für uns so ein bisschen gut und böse ist, was richtig und falsch ist und was sinnvoll und nicht sinnvoll ist. Und da verwenden wir Muster sehr stark. Und diese Muster bezeichnen wir als Narrativ bei uns.
Und ist Zeitenwende ein Narrativ?
Yes, also auf jeden Fall, das ist, Zeitenwende ist so ein Narrativ für die, das hat Olaf Scholz ganz toll gemacht, man sieht auch genau, wie er das gemacht hat, er hat das nämlich vorher schon publiziert, also hat nicht jetzt sich überlegt, wie so eine, was ja in unserer Branche oft so ist, eine neue Idee, die noch total ungesehen ist, die wenigsten guten Ideen sind total neu und völlig ungesehen, sondern die haben sich schon irgendwo entwickelt. Und die werden dann im richtigen Moment von was ganz Kleinem, was ganz Großes. Also wie in der Kunst. Die Kunst hat auch neue Tendenzen, die sich langsam entwickeln und plötzlich macht's so, kriegt's an Intensität. Also der hat darüber schon publiziert, das ist sein Buch drin, haben schon verschiedene andere verwendet. Und dann hat er es für seine Rede nach dem Ukraine-Konflikt verwendet. Das war ziemlich gut, diese Rede. Die hat ihm ziemlich Rückenwind verschafft. Und alle haben genau gewusst, was er meint, ohne dass das so richtig erklärbar war. Das war gut. Und man hätte vielleicht noch ein bisschen im Rahmen einer narrativen Strategie, wäre man vielleicht an dem Begriff dran geblieben oder würde jetzt noch ihm empfehlen, dran zu bleiben und zu sagen, was genau ist denn die Zukunft einer Zeitenwende? Wohin wendet sich das denn? und wie beeinflussen wir das, wohin sie sich wendet oder so ähnlich? Und ist das sozusagen eine Wende zum Guten oder zum Schlechten? Oder müssen wir nur verunsichert sein wegen dieser Wende? Oder wo geht das hin? Das sind sozusagen so Möglichkeiten, Zukünfte noch zu gestalten mit diesem Begriff. Die sind auch noch längst nicht weg, aber also meine Empfehlung wäre, an dem Begriff dran zu bleiben.
Ja, und ihn aufzuladen, wie du sagst, ne? Und so eine Rede würde ihm ja ganz grundsätzlich auch gut tun. Also eine dieser Art.
Würde gut tun, ja, weil er nicht der große Charismatiker ist. Aber er hat gerade noch so ein anderes Wort verwendet, ein Glaskinn, um den Oppositionsführer Friedrich Merz zu bezeichnen, was dem sehr wehgetan hat und was auch in, das ist zum Beispiel die Frage nicht, wie man Narrativ triggert, sondern wie man Erleben triggert. Wenn ich meinem Gegenüber unterstelle, dass er ein empfindlicher Mensch ist, dann stelle ich seine Macht, seinen Machtanspruch und seine Machtmöglichkeit in Frage. Und das ist das ist eine gewisse Strategie, mit der man sich noch beschäftigen muss, weil Trump ist deswegen so stark, weil er immer Macht ausstrahlt eigentlich.
Und die Senilität von Biden triggert, ne?
Also. Genau. Also es geht nicht darum, dass das, was er macht, richtig ist, sondern dass das, was er macht, auch gemacht werden kann oder so ähnlich. Und das deswegen mögen ihn viele Leute. Würde man diese Möglichkeit, Macht auszuüben, in Frage stellen oder würde man das, seine Fähigkeit, stark zu sein? Und Glaskinn ist halt so eine Möglichkeit, sowas zu tun, ohne dass der. Aber jetzt sind wir schon wieder bei Politik und nicht bei Werbung.
Ja, absolut, genau. Aber was ich spannend finde, weil ich finde schon, also wir kamen von der Wirklichkeit, von Affekten zu dem Thema und der Relevanz von Erleben, Erlebnissen zu Narrativen, die ja irgendwie auch helfen, ne, diesen Erlebnisraum zu öffnen oder Marken aus dieser reinen zentralisierten Sichtweise dann auch in die Gesellschaft zu bringen und anschlussfähig zu machen. Mhm. Was glaubst du, was oder wovon bist du überzeugt, sind wichtige Erfolgsfaktoren eines guten Narrativs oder wie finde ich zu einem guten Narrativ? Nehmen wir Zeitenwende oder jedes andere, was möglich ist.
Ja, Narrative finden immer in einem Deutungsraum statt, deswegen die konstruieren Sinn in einem Deutungsraum und deswegen ist es interessant sozusagen, sie immer mit so 3, 4, 5, 6 Faktoren zu umschreiben. Also sich mal zu überlegen, in welchem Raum findet diese Zeitenwende statt, was beschäftigt uns? Also Klimawandel, Kriege, Konflikte, aber auch andere positive Sachen. Und dann mal zu gucken, was ist davon zentral und welche Muster sind da so, fliegen da so umher, ja? Und welche, diese dann so zu sortieren. Und dann gegen die Muster kommt man schlecht an. Also, dass neue Technologie Arbeitsplätze kostet, ist ein Muster, das gibt's schon seit Jahrtausenden. Wenn man neue Technologien einführt, dann überlegt man sich zuerst, dass es dieses Muster gibt und was man damit macht. Man kann das auch ignorieren oder dagegen was machen, dem widersprechen oder das. Aber wenn man das Muster ignoriert, dann ist es eine schlechte Bad, 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 weil dann ist man ignorant praktisch. Man muss es schon sehen, dass das Bedeutung hat und so weiter. Deswegen muss man erstmal erkennen, welcher Sinn ist umher, um dann sich rauszupicken, welcher Sinn macht zukünftig Sinn, welchen Sinn kann ich propagieren? Das geht bei Marken und Markenerlebnissen genauso, weil da kann ich sagen, hat eine Süßigkeit überhaupt noch Zukunft? Und ja, als was? Als vielleicht Vergnügen abends? Oder ist es für Gamer, die sozusagen gleichzeitig noch Red Bull trinken? Und aha, ja, spannend. Also mit Süßigkeiten oder Oreo mit Gaming zu verbinden, ist natürlich eine schlaue Idee, weil das ist in einem affektiven Setting. Da ist total intensiv unterwegs, Red Bull, Gaming, virtuelle Welt und dann halt noch was anderes, was mich noch weiter intensiviert. Und wenn man das halt, dass man sich mit diesen Szenen des Erlebens und mit dem Sinn dahinter ein bisschen beschäftigt, das ist aus meiner Sicht narrative Strategie, das sozusagen zu fokussieren und nicht das Produkt oder mein Unternehmen vom Ich aus zu sehen, meine Marke, wir sind stark, das ist ein tolles Produkt, die Marke ist gut, weil sie hat folgende Eigenschaften. Der Keks ist knackig und knusprig. Das ist auch alles wichtig, so zentral, aber die Anwendungswelt sozusagen, was sie für Impulse beinhaltet, für Ideen, für ein Vibe und so, das ist eigentlich entscheidend und in den Vibe zu bespielen.
Habt ihr für Fischer Appel dein eigenes Narrativ entwickelt?
Ja, ein gutes Narrativ kann die Welt verändern oder Good Narrative can remake the world. Das ist im Moment was, was wir verwenden. Wir haben auch schon andere verwendet, Wertschätzung für Aufmerksamkeit. Mhm. Also das bedeutet, dass wir wollen, dass die Momente der Aufmerksamkeit, die wir Konsumenten abbringen, wertschätzen und ihnen da was Unterhaltsames oder was Sinnvolles anbieten. Also das ist auch eine Form, wie wir unser eigenes Wirken in dem Raum da draußen sinnvoll konstruieren. So ist das. Und so richtig ein Claim, also a good narrative can remake the world, ist ja, könnte man auch als Claim bezeichnen, ist aber...
Ist zu lang, ja.
Ist ein bisschen anspruchsvoll. Ich stehe ja nicht so auf Freude am Fahren. Also Freude am Fahren finde ich ein super Claim, mhm, aber jede Marke braucht einen Claim. No, no. Mhm. Jede Marke braucht einen Grund, auf dem sie steht und ein Spielfeld, was sie bespielt. Und absolut, dessen muss sie klar sein. Aber sie muss nicht allen Leuten diese drei Worte umhängen. Mhm. Aber bei Astra was dagegen, da ist das wieder auch, das ist einer meiner Lieblingsclaims, weil der echt auch noch richtig mutig ist. Mhm. Aber wie gesagt, das muss nicht sein.
Mhm. Aber ich finde auch den Unterschied, den du gerade machst, ja gut, ne? Also jede starke Marke sollte ein Narrativ, eine zentrale Erzählung haben, die sozusagen den Raum öffnet und nicht von sich selbst auskommt, sondern eine Anschlussfähigkeit zu den zentralen Dingen da draußen zu schaffen. Aber es muss kein Claim sein, oder? Also das kann man schon sagen. Das Narrativ ist ein Must-Have, der Claim weniger.
Kann man so sagen.
Kann man so sagen. Sag mal, wir kamen ja von, wie soll ich sagen, den Grenzen der Vernunft, zumindest mit Blick auf unser Handlungsfeld, die Werbung. Es gibt ja noch eine andere Falle des Rationalen, die sich jenseits unseres kreativen Schaffens abspielt, sondern eher im Bereich der Media-Ausspielung, nämlich das Targeting.
Ja.
Das ist ja etwas sehr, sehr, sehr Vernünftiges. Ja. Da ist so die Frage, wie dieses zunehmende Targeting in der Werbung vielleicht auch die Bedeutung von Erlebnissen verändert hat. Also was beispielsweise mit Blick auf Out of Home, also trägt es dazu bei, Erlebnisse zu fördern? Oder ist gerade dieses Targeting über Social Media ein stärkeres Erlebnis? Kann man das irgendwie sagen? Oder ist das Humbug der Bereich, in den ich gerade abbiege?
Nee, das ist genau richtig. Also wir sind ja jetzt zu einer Zeit im Targeting, wo das weder was Neues ist noch, sondern es ist sozusagen maybe overused. Oder das ist sozusagen so doll ein Arbeitsstandard unserer Branche geworden, dass das schon als übernutzt angesehen werden kann. Übernutzt deswegen, weil die ursprüngliche Idee des Targetings, dass man eigentlich, man hat 100.000 Konsumenten und denen liefert man 1.000 Botschaften aus oder idealerweise sogar noch 100.000 Botschaften, das führt natürlich dazu, dass möglicherweise dass das nicht verbunden ist mit 100.000 wirklich relevant erlebbaren Sachen oder mit echt identitätsstiftenden Momenten oder dass es einen richtig triggert oder dass, wenn jeder was Individuelles kriegt, dass es ihn auch optimal triggert. Das ist ja mitnichten so. Nur weil jemand zu einer bestimmten Identitätsgruppe gehört oder bestimmte demografische Eigenschaften hat oder auch in eine Community reingehört, heißt das ja nicht, dass der einen individuellen Wunsch an ein Produkt oder eine Message hat. Die Fähigkeit jetzt zu unterscheiden und zielgenau zu unterscheiden, die ist total entscheidend. Deswegen kann man viel varianter kommunizieren als früher. Man kann sequenzieller, episodischer kommunizieren. Man kann in anderen Formaten denken. Das hat unsere Kraft erhöht und gleichzeitig auch ein bisschen mehr Schrot ins Gewehr geladen. Aber Schrot ist halt dann kleiner und in welche Richtung schießt man dann und was macht man überhaupt? Also da die Kurs zu halten, dass die Kernerlebnisse klar sind und dass eine Welt im Auge bleibt, die einem wichtig und richtig erscheint und dass die Intensität der Erlebnisse stimmt, die Werbung anbietet, das ist halt extrem wichtig, dass sozusagen das Premium auf den Preis verteidigt wird als eine einfache Sache, als eine klare Sache und nicht als irgendwas, was die ganze Zeit irgendwie unterschiedlich ist.
Ich finde die, ich weiß nicht, ob du es jetzt kürzlich in Hamburg gesehen hast, es läuft gerade so ein Out-of-Home-Flight von Iglo-Fischstäbchen. Mhm. Hast du den gesehen? Ist ganz interessant. Also die ist ein dunkelblauer Hintergrund, zwei knackig knusprige Fischstäbchen und sinngemäß, also die sehen eben aus wie so ein kleines Erste-Hilfe-Kreuz und darüber steht, glaube ich, sowas wie Erste-Hilfe bei quengligen Kindern oder sowas. Und das finde ich super interessant, weil es gelungen ist. Ich glaube, wäre ich in Social Media irgendwie drüber geswiped, wäre ich halt drüber geswiped, ne? Aber durch diese Größe, die Kraft, die Sichtbarkeit und schlichtweg auch die Größe des Formats hat es auf mich eine andere Kraft und eine andere Möglichkeit des Erlebnisses, weil ich diesen Moment sofort fühle.
Irgendwie. Ja, genau richtig. Also du hast ja viel mehr Orte, an denen Werbung stattfindet, sagen wir mal in Zügen, in Bussen, wird man dann noch, da sitzt man eine Viertelstunde und dann wird man von so einem Screen beballert oder man geht über den Times Square oder die Mönckebergstraße und dann ist da so ein riesiges Display und das führt dazu, dass die Werbung im Grunde entsachlicht wird, dass sie nicht die Atmo, die dort vermittelt wird, der Style, der Vibe, der rüberkommt, ist viel wichtiger, weil den Vibe, für den bin ich noch offen, den zu spüren. Und der kann sich bewegen, variieren oder die Fischstäbchen, die können irgendwas machen. Und das kann erregt meine Aufmerksamkeit. Ich muss es unterhaltsam, ich muss ein gutes Erlebnis finden. Aha! Und so. Dass mir jetzt noch jemand erklärt, Langnese oder Iglu-Fischstäbchen, gesund oder vom MSC oder dass jemand da sozusagen noch ganz viel reinpackt, das ist, dass es jetzt rational überlädt, das ist, die Möglichkeit ist gesunken. Die Möglichkeit, wie im 30-Sekünder eine Geschichte dramaturgisch aufzubauen, sondern das Erlebnis ist noch viel kürzer geworden und szenischer geworden. Und deswegen erfordert das ein anderes Denken. Und das ist so ähnlich wie, das findet man auch übrigens in diese Phänomene der Veränderung, findet man auch bei den Weltstars, bei Taylor Swift oder so, Kim Kardashian. Plötzlich kriegen wir wieder Michael Jacksons sozusagen. Die Michael Jacksons des, sagen wir mal, beyond Social Media. Mhm. Also die Mega, es gibt, entstehen wieder absolute Megastars, von denen wir noch nicht so ganz genau wissen, in welcher Mischung die das eigentlich so gemacht haben und die dann irgendwie ganz andere Themen managen. Das funktioniert aber nicht wie bei Michael Jackson. So Megakonzerte, Fernsehen und mit einem Musikvideo und dann ändert das die Welt, wo der dann rückwärts läuft und so. Das Moonwalk, das gibt's nicht mehr. Die alten Megastars sind tot, waren 10 Jahre lang weg oder 20 Jahre haben wir gefragt, wo sind die denn? Mhm. Und da kamen nur die Alten dann noch mit ihren Konzerten und jetzt kommt das wieder hoch plötzlich. Mhm. Und wir haben das alles schon tot gesagt. Wir haben gesagt, gibt's nicht mehr.
Ja, aber das jetzt stimmt. Gibt's das stimmt. Wieder. Und ich habe auch gerade im Spiegel gelesen, dass es interessanterweise vor allem sehr, sehr viele weibliche Stars sind, ganz plötzlich, die alle da sind. Ne? Und ich aus meiner Jugend erinnere ich mich vor allem an männliche Popstars. Mhm. Das ist ganz interessant.
Super, genau. Mhm. Mhm. Und auch die so mehr aus so einer Influencer-Welt kommen und die das so ganz locker, diese ganze Welt bespielen. Mhm. Und die, das ist ein super spannendes Phänomen. Und das zeigt nur, wenn die Werbung, die Welt, in der wir sind, die ist im Prinzip ein bisschen in den letzten Jahren so überrationalisiert worden. Die ist, wenn du so willst, Vernunft dominiert. Das ist wirkungskontrolliert, zahlenbasiert, durchargumentiert, abgeleitet, hergeleitet, hingeleitet. Und ich versuche ja auch, eine rationale anzubieten, zum Beispiel fürs Astra, für die emotionale Wirkung des Astra-Motivs. Die versuche ich nicht deswegen anzubieten, um noch vernünftiger zu sein, noch rationaler, noch begründeter, sondern um das Emotionale dem mehr zu seinem Stellenwert zu verhelfen und den Leuten zu sagen, es ist gut begründbar, das sei offen für das Fühlen und das Fühlen selbst, das kann jemand machen oder entwickeln, der denkt vielleicht nicht aus meiner Perspektive drüber nach, sondern aus einer kreativen Perspektive drüber nach, aber dass die Begründbarkeit dieser Sache und das, die Ordnung da drin, das ist total wichtig. Und das lässt sich genauso gut begründen, wie sozusagen Wirkungsschema von den Zahlenmenschen, von den Controllern, die Werbung controllen. Mhm. Don't over-control things and don't over-intensify. Aber das Intensivieren und das Sehen des Punktes, wo der Punkt ist zur Transformation, das ist, wo der Kaufentscheidungen sich verändern, wo Haltungen sich verändern. Das ist unser entscheidender Trigger und dann auch noch dabei sozusagen den Fuß im Vertretbaren, im Guten zu halten und nicht halt keine AfD-Werbung zu machen.
Aber das ist fast ein schöner Abschluss. Wir sind ja schon am Ende unserer gemeinsamen Folge, aber dieses, was du eben gesagt hast, wir sind in den letzten Jahren zu vernunftdominiert gewesen. Und jetzt kommen wir jetzt auch nochmal zurück zum Thema Wirklichkeit und Werbung. Ne? Mhm. Also am Ende, du hast ja auch von der transformativen Kraft von Emotionen gesprochen. Und Werbung kann eben helfen, die Wirklichkeit, ja, einerseits kann man sagen, vielleicht hier und da auch erträglicher zu machen, aber eben auch im Sinne der Transformation sie zu verändern, ne? Also zu mithelfen, zu mobilisieren, hast du vorhin gesagt. Und das finde ich nochmal ganz schön, gerade wenn man sich, es wurden zum Jahreswechsel einige Kreative gefragt, was sie sehen in der Werbung, was sie auch sehen, wohin sich Werbung entwickelt. Und es gab relativ häufig die Nennung des Themas Humors. Also der Humor kommt zurück. Und das wäre ja vor dem Hintergrund, den du auch gerade skizziert hast, wahnsinnig wünschenswert. Also, dass wir uns nicht zu ernst nehmen mit den Dingen und sie zu stark rationalisieren.
Ja, ich glaube auch, die Leichtigkeit hat eine große Möglichkeit im Moment, weil die Leute weil so viel auf einen einprasseln, so viel Vernünftiges und so viel auch Erschreckendes, dass also ein bisschen Lachen ist sehr, sehr gut.
Ist erlaubt, ne? Genau.
Ja.
Bernhard, ich danke dir sehr für die gemeinsame Folge über Wirklichkeit und Werbung. Ein wirklich schönes Thema. Das freut mich sehr.
Vielen Dank, Kim. Ganz tolles Gespräch. Hat mir Riesenspaß gemacht. Danke dir.